Effekt Nummer 1. Zeitbegrenztes Essen stabilisiert den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers. Ein Vorzug, das Essen auf bestimmte Stunden am Tag zu begrenzen, liegt darin, dass man auf diese Weise dem natürlichen, vom Licht vorgegebenen Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers entgegenkommt. Wie erwähnt, sind alle Organe unseres Körpers bis ins Erbgut hinein auch vom Tag-Nacht-Rhythmus geprägt. Vereinfacht könnte man sagen, dass unsere Organe, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse etc., von ihrer Genaktivität her am Morgen auf eine Mahlzeit eingestellt sind. Sie erwarten sie geradezu genetisch. Im Laufe des Tages ändern sich die Genaktivitätsmuster. Unsere Körperzellen gehen in einen anderen Aktionsmodus über. So wie wir selbst kann auch eine Körperzelle nicht alles gleichzeitig tun. Die Nachtzeit, in der unsere Zellen nicht mit Nahrungsstoffen bombardiert werden, die verarbeitet werden müssen, ist für sie zum Beispiel ein guter Moment, die eine oder andere Aufräumarbeit zu erledigen. Verklumpte oder anderweitig schädliche Eiweißstrukturen und defekte Zellkörperchen können nun in Ruhe abgebaut werden. Die Situation lässt sich ein bisschen mit einem Straßenfest vergleichen, bei dem die Feierlichkeiten ja auch gestört würden, würde die Stadtreinigung bereits während des Fests mit ihren Aufräumarbeiten beginnen. Stattdessen kommt sie in der Nacht, wenn das Fest vorbei ist. Ähnlich geht unser Körper vor, wenn wir ihn denn lassen. Wenn wir stattdessen nachts den Kühlschrank attackieren, bei mir früher keine Seltenheit, um ein paar Löffel Choc-Choc-Chip-Eiscreme in uns hineinzuschaufeln, ist es mit den zellulären Aufräumarbeiten vorbei. Gene der Leber und anderer Organe, die gerade ein wohlverdientes Nickerchen einlegen wollten, werden von den unerwartet auf sie einstürmenden Kalorien gewaltsam wachgerüttelt, um sich um diese Kalorien zu kümmern. mTOR kommt in Fahrt. Andere Gene, unter anderem solche, deren Aktivität zu Aufräum- und Reparaturmaßnahmen in der Zelle führen, werden zum Schweigen gebracht. Der übliche harmonische Genaktivitätsrhythmus wird durch die nächtliche Kühlschrankattacke zerstört. Umgekehrt stabilisiert und stärkt konsequentes Essen innerhalb eines begrenzten Zeitfensters am Tag den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers, was auch nachweisbar den Schlaf verbessert. Im Alter verliert dieser Rhythmus ja oft an Kraft. Unser Schlaf wird weniger fest, eher zerfasert. Wir kämpfen mit Schlafstörungen. Ein striktes Essensfenster am Tag und keine Küchenexpeditionen bei Mondschein kann hier hilfreich wirken. Kurz, unser Körper tickt optimal, wenn die Rhythmen von Licht und Dunkel und Essen und Fasten miteinander im Einklang liegen. Effekt Nummer 2: Vom großen und kleinen Fasten. Der zweite Grund, weshalb zeitbegrenztes Essen gut für den Körper ist, ist die Essenspause als solche. Einst begnügte sich die Menschheit, so will es zumindest das Klischee, mit den drei klassischen Mahlzeiten am Tag. Wir modernen Stadtneurotiker dagegen essen, snacken und naschen ständig, bis tief in die Nacht. Dadurch, dass wir unsere Zellen ununterbrochen mit Nahrung und Energie überschütten, befinden sich diese, angefeuert von Insulin, dem insulinähnlichen Wachstumsfaktor IGF-1 und mTOR, in einem kontinuierlichen Wachstumsmodus, was grob übersetzt bedeutet, dass unsere Zellen kontinuierlich altern. Wenn wir dagegen eine Weile nicht essen, fallen die Insulin- und IGF-1-Spiegel und auch mTOR kommt zur Ruhe. Die Zellen starten ihr segensreiches Selbstreinigungsprogramm namens Autophagie. Der Körper geht vom Wachstums- in einen Wartungsmodus über. Auf diese Weise treten wir jede Nacht eine kleine Fastenkur an, bei der unser Körper gewartet und general überholt wird. Auch das Gehirn wird, wie man kürzlich entdeckt hat, nachts im Schlaf gereinigt. Dabei könnten teils sogar jene Eiweißaggregate, die im Verdacht stehen, die Alzheimer-Krankheit zu verursachen, regelrecht aus dem Gehirn herausgespült werden. Im englischen Wort Breakfast steckt bekanntlich genau diese Idee. Die Nacht ist eine kurze Fastenperiode, die man am Morgen bricht. Nun erlebt das Thema Fasten momentan einen Hype, was vielleicht nicht allzu überraschend ist in einer Zeit eines nie dagewesenen Ernährungsüberflusses. Der Exzess macht den freiwilligen Verzicht erst so richtig attraktiv. Freiwilliger Verzicht sagt etwas über uns, über unseren Charakter, unsere Selbstdisziplin. Wir können es uns heutzutage, wenn man so will, leisten, das Fasten zu feiern. Im Großen und Ganzen halte ich dies für eine begrüßenswerte Entwicklung. Ich denke allerdings auch, dass die klassische Vorstellung, die wir vom Fasten haben, überschätzt wird, jedenfalls was die körperlichen Auswirkungen betrifft. Mit klassischer Fastenvorstellung meine ich, dass man ein- oder zweimal im Jahr eine radikale Hungerkur macht und tagelang nichts oder nahezu nichts isst. Und danach gibt es dann wieder Business as usual. Nicht, dass ich solche Fastenkuren für unsinnig halten würde. Ich habe selbst damit experimentiert und die Erfahrung als ausgesprochen bereichernd empfunden. Mir fällt tagelanges Fasten nicht leicht. Hungrig ins Bett gehen klingt so simpel. Es sagt sich so einfach, ich gehe dann mal hungrig ins Bett. Aber wenn der Moment kommt, ist es verdammt hart. Das Gute daran ist allerdings, dass man feststellt, dass man morgens irgendwie doch wieder aufwacht und alles einigermaßen okay ist. Dies ist überhaupt die wertvollste Lehre, die ich von meinen Fastenversuchen behalten habe. Die Erfahrung, dass du auf etwas verzichten kannst, wovon du meintest, es sei unverzichtbar. Ein Trick, der das Fasten etwas leichter macht, ist folgender. Bereits Tage vor dem Fasten auf eine kohlenhydratarme, fettreiche Kost umstellen. Wenn dem Körper die Kohlenhydrate fehlen, muss er vermehrt in den Fettverbrennungsmodus übergehen. Interessanterweise hat das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Fastenzustand selbst, in dem wir ja auch Fett verbrennen. Beim Fasten sind die Kohlenhydratspeicher des Körpers, Glykogen, wie bei einer stark kohlenhydratreduzierten Kost bald aufgebraucht. Der Körper muss an die Fettreserven ran. Die Maschinerie wird nun stärker von Fett statt von Glucose angetrieben. Aus Sicht unserer Körperzellen macht es dabei vermutlich nicht so einen großen Unterschied, ob das zugelieferte Fett aus der Nahrung oder vom Körper selbst stammt. Ein paar Tage lang nicht zu essen, kalibriert auch die Wertschätzung von Essen neu. Eine einfache Erdbeere wird zu einer Geschmacksexplosion, sobald man endlich wieder futtern darf. Insgesamt kann Fasten zu einem, wie ja auch viele berichten, inspirierenden, bewusstseinserweiternden Erlebnis werden. Die Erinnerung daran stärkt mich nicht zuletzt dann, wenn ich mal wieder irgendwo gelandet bin, wo es weit und breit nur Junkfood gibt. Gut, dann esse ich halt nicht. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, dass es geht. Vorübergehender Hunger ist okay. Dass Fasten auch eine Medizin für zahlreiche körperliche Leiden ist, ahnte und vermutete man ja schon seit Jahrhunderten. Und wissenschaftliche Studien der letzten Jahre untermauern diese alte Weisheit. Das vielleicht wichtigste und am solidesten dokumentierte Beispiel betrifft Typ-2-Diabetes. Ein, wenn nicht sogar das Kernproblem bei Typ-2-Diabetes, ist die Verfettung unserer Organe, wie der Leber und der Muskeln, die daraufhin taub werden, gegenüber dem Insulinsignal Glucose aus dem Blut aufzunehmen. Wie am Anfang dieses Hörbuchs erwähnt, setzten Forscher der Newcastle University in Großbritannien eine Gruppe von übergewichtigen Diabetikern für 8 Wochen auf eine stark kalorienreduzierte Kost. Die Zutaten? Eine tägliche Nährstofflösung plus 3 überschaubare Gemüseportionen. Außerdem regte man die Patienten dazu an, täglich mindestens 2 Liter Wasser zu trinken. Es handelte sich also nicht um eine reine Wasserfastenkur, doch die gesamte Energiezufuhr beschränkte sich auf gerade mal 600 Kalorien pro Tag, im Vergleich zu den üblichen 2000 oder eher noch mehr. Die Wirkung der Kur erwies sich als phänomenal. Bereits nach einer Woche hatte sich das in der Leber angereicherte Fett der Patienten um 30% reduziert, woraufhin die Leberzellen wieder auf Insulin reagierten. Der nüchtern Blutzucker normalisierte sich prompt. Allmählich verschwand auch das Fett aus der Bauchspeicheldrüse, dem Organ, das Insulin bildet. Am Ende der 8-wöchigen Diät entsprach die Insulinreaktion der Patienten wieder der eines gesunden Menschen. Achtung! Wer eine Kur wie diese in Betracht zieht, sollte dies unbedingt unter ärztlicher Aufsicht tun, insbesondere weil eventuell einzunehmende Medikamente in ihrer Dosis neu abgestimmt und angepasst werden müssen. Die Hungerkur ist so effizient, dass Sie als Diabetespatient sehr wahrscheinlich weniger Medikamente und womöglich gar keine mehr brauchen. Ähnlich positive Wirkungen des Fastens hat man bei Bluthochdruck und Rheuma beobachtet. Die Effekte sind in dieser Hinsicht allesamt sehr beeindruckend. Es sind aber auch Extrembeispiele. Schließlich kann eine drastische Fastenkur nur der Startschuss sein, auf den dann hoffentlich eine lebenslange Ernährungsumstellung folgt. Denn letztlich entscheidend für unser körperliches Wohl ist wahrscheinlich nicht, was wir ein- oder zweimal im Jahr, sondern was wir täglich tun. Nehmen wir so etwas wie sportliche Betätigung zum Vergleich. Auf einer fundamentalen Ebene bewirkt Sport, wie Fasten, ebenfalls ein Energiedefizit. Mehr noch, wie Fasten führt auch Sport zu einer erhöhten Insulinempfindlichkeit und senkt den Blutdruck. Dennoch käme in diesem Fall niemand auf die Idee, dass es optimal oder auch nur nachhaltig hilfreich wäre, ein- oder zweimal im Jahr ein fünftägiges, ultraintensives Sportprogramm zu absolvieren. Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass wir uns regelmäßig bewegen sollten. Das meine ich damit, wenn ich die klassische Vorstellung, die wir vom Fasten haben, für überschätzt halte. Vermutlich entfaltet sich die Kraft des Fastens auf die wirksamste Weise, wenn es uns gelingt, die Essenspausen im Kleinen in den Alltag einzubauen, zum Beispiel in Form von zeitbegrenztem Essen. Jeden Abend um spätestens 8 Uhr mit dem Essen aufhören. Ich gebe zu, das führt nicht zur Ekstase. Es ist kein transzendentales Erlebnis. Diese Art von Fasten im Kleinen ist kein Pfad zur Erleuchtung. Ähnlich wie die alltägliche Joggingrunde verblasst gegenüber der Herausforderung und dem Highlight eines Marathons. Selbstverständlich schließt das eine das andere nicht aus. Für ein gesundes Altern erscheint mir die Joggingrunde jedoch als weitaus wichtiger. Essen innerhalb eines Zeitfensters ist dabei nicht die einzige Art und Weise, wie man Mini-Fastenkuren in den Alltag integrieren kann. Manche mit etwas mehr Selbstdisziplin als ich werden es als hilfreich empfinden, einen ganzen Tag oder sogar 2 Tage die Woche zu fasten bzw. deutlich weniger zu essen. Auch dies ist wahrscheinlich eine wirksame Methode, die Autophagie anzuwerfen. Einige Menschen sollten gar nicht fasten, nicht über Tage hinweg. Dazu gehören Schwangere und Stillende, ebenso wie Frauen, die schwanger werden wollen. Eine Frau, die fastet, signalisiert ihrem Körper, dass gerade eine Zeit der Nahrungsknappheit herrscht, was aus Sicht der Natur kein idealer Zeitpunkt für Nachwuchs ist. Kinder sollen wachsen, nicht fasten. Auch ältere Menschen und untergewichtige Menschen sollten nicht fasten, unter anderem deshalb, weil eine längere Hungerkur nicht nur zu einem Abbau von Fett, sondern auch von kostbarer Muskelmasse führt. Das eher sanfte, zeitbegrenzte Essen ist dagegen vermutlich für die meisten von uns etwas Gutes, schon allein deshalb, weil es bei jedem von uns den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus stützt. Babys sind natürlich eine Ausnahme. Für manche mag zeitbegrenztes Essen ohnehin eine Selbstverständlichkeit sein, für viele ist es das heutzutage nicht mehr. Bis neue Befunde mich eines Besseren belehren, lautet meine Einschätzung, zeitbegrenztes Essen ist die einfachste und wirkungsvollste Art zu fasten.